6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Let's Face It von The Mighty Mighty Boss Tones, Off von Alligator und Proud Like a God von Guano Apes. Ich zog Only God Was Above Us von Vampire Weekend, Eat the Elephant von A Perfect Circle und No Place is Home von Welchley Arms. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus.
Ja, und vorab, wir reden heute nicht über Politik. Markus, wie geht's dir?
Gut, wir reden nicht über Politik.
Ja.
Das finde ich sehr gut.
Ja, also wir haben eben die ganze Zeit über Politik geredet, das müsst ihr euch nicht antun.
Nein.
Alles klar. Es geht ganz viel um Musik, aber genau. Bevor es mit der Show losgeht, üblicherweise meine Ankündigungen. Bei meiner Comedy-Show gibt's eine große kleine Änderung. Lach-Tsunami heißt jetzt Lach-Muschel, das ist das Prinzip. Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Naja, nicht ganz. Also die Show Lach-Tsunami, die war halt wirklich die letzten paar Male immer so proppevoll ausverkauft. Leute mussten stehen oder auf Bierkästen sitzen und das ist natürlich jetzt nicht mein Anspruch. Und deswegen haben wir uns entschieden, in eine größere Location umzuziehen. Die Show findet immer noch in Köln statt und zwar ins Blue Shell. Das ist der Club, in dem ich auch regelmäßig auflege. Und die nächste Show findet am 11.3. statt. Vorverkauf läuft auch schon gut an, also beeilt euch. Headliner ist diesmal Feis Mangat. Manche werden ihn von euch vielleicht als Musiker kennen. Der hat nämlich in der Band Brosis vor ganz, ganz vielen Jahren gesungen.
Nein, ach so.
Doch, super cooler Typ. Der macht jetzt seit ein paar Jahren Stand-Up-Comedy. Der ist immer noch hauptsächlich, glaube ich, Musiker, spielt auch Schlagzeug und so weiter. Super cooler Typ. Und ja, der ist eben Headliner bei der Lachmuschel am 11.3. im Blue Shell in Köln. Tickets gibt's auf Rausgegangen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr hinkommt. Coole Show, ich moderiere das Ganze und ja, abseits des Headliners kommen da einige Newcomer und ein, zwei Profis haben sich auch angemeldet, die die Jokes testen, eben das klassische Comedy Open Mic plus einem Headliner. Und
kurze Frage als nicht involvierter, ist das Ganze bestuhlt oder hast du Bierkästen oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Nein, im Blue Shell ist es natürlich bestuhlt, klar. Also wir stellen da Stühle hin, Bierbänke. Im Blue Shell gibt's auch so Seitenbänke, auf denen man sitzen kann. Barock gibt's auch jede Menge. Also am 7.3. da lege ich im Blue Shell auf und ich werde deutlich vorher kommen, damit wir das alles mal so durchchecken und testen, wie das bestuhlt wird. Aber klar, nee, bei Comedy Show. Ich verlange von niemandem, dass er steht. Also wenn es tatsächlich so voll werden sollte, dass es nur noch Stehplätze gibt, dann gibt's die vergünstigt an der Abendkasse. Dann kann jeder entscheiden, ob das für ihn auch in Ordnung ist. Aber im Vorverkauf alles Sitzplätze natürlich. Ja.
Okay.
Am 7.3. wie immer die We Still Believe, Metalcore, Hardcore, Punkrock, Indie-Rock, Geschrammel und Geschrei, ebenfalls im Blue Shell, Tickets auch rausgegangen, ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Ja, und ohne weitere Vorrede, Markus, möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Auf der 3. Also, du hattest Perfect Circle, du hattest warte mal, Welchley Arms und was das dritte war nochmal? Sag nochmal. Das dritte?
Ich hatte Welchley Arms, Perfect Circle und Vampire Weekend.
Ja, du hast ja irgendwie schon komische allergische Reaktion gezeigt bei Vampire Weekend. Ich sag Vampire Weekend.
Ja, das ist absolut richtig.
Okay, interessant. Ja.
Ich bin gespannt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Kurzfacts für die noch gar nicht geschrieben habe. Und deswegen macht das jetzt gerade ChatGPT für mich. Wenn da Quatsch drin ist, dann war es ChatGPT. Ich lese das jetzt gleich einfach mal vor. die Review habe ich fertig geschrieben, aber Kurzbio wird gerade geschrieben.
Live.
Hier promptet der Chef noch selbst. Okay. Vampire Weekend ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band, die 2005 in New York City gegründet wurde. Die Gründungsmitglieder Ezra König, Gesang und Gitarre, Rostam Batmanglishvili, Keyboard, genau. Gitarre und Produktion, Chris Bayo am Bass und Chris Thompson am Schlagzeug, lernten sich während ihres Studiums an der Columbia University kennen und begannen, gemeinsam Musik zu machen. Die Band erlangte schnell Aufmerksamkeit mit ihrem einzigartigen Stil, der Indie-Rock mit afrikanischen Rhythmen und Barock-Pop-Elementen kombiniert. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum Vampire Weekend 2008 wurde ein Kritiker- und Publikumserfolg mit Hits wie A-Punk und Oxford, es folgte Contra 2010, das mit seinem experimentellen Sound und Tracks wie Cousins und Giving Up the Gun ebenfalls großen Anklang fand. Mit Modern Vampires of the City 2013 gewann Vampire Weekend ihren ersten Grammy für das beste Alternative Album. Das Album zeigte eine melancholischere, ausgereiftere Seite der Band und wurde von vielen als ihr bestes Werk angesehen. Nach einer langen Pause kehrten sie 2019 mit Father of the Bride zurück, einem vielseitigen Album, das von Americana und Softrock-Elementen geprägt war. Es wurde erneut mit einem Grammy für das beste Alternative Album ausgezeichnet. 2024 veröffentlichten Vampire Weekend ihr sechstes Album Only God Was Above Us, das sich mit New Yorks Geschichte und urbaner Isolation auseinandersetzt. Vampire Weekend bleibt eine der innovativsten und stilprägendsten Indie-Bands der letzten Jahrzehnte, die es immer wieder schafft, ihre Klangästhetik weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, Kurzfacts zum Album müssen wir uns jetzt mal kurz sparen. Ich weiß es gerade nicht.
Ja, komm.
Ist aber auch egal. Also,
aha.
Ist wirklich, ich habe es zu Ende gehört. Ich habe es zweimal gehört. Einmal davon am Stück. Das war nicht schön. Okay, mein Review. Was zur Hölle hat dieses Album bei den Kritikern nur ausgelöst? Ich frage mich ernsthaft, ob ich dasselbe Album gehört habe, wie diejenigen, die es mit zahllosen Lobeshymnen überschütten. Von der ersten Sekunde an schlägt mir eine dissonante Kakophonie entgegen, die sich nur schwer mit den hochgelobten Fähigkeiten dieser Band in Einklang bringen lässt. Es beginnt mit einem verstimmten Klavier, das sich hartnäckig durch den Mix sägt, begleitet von einem Gesang, der sich anhört, als würde ein schwindsüchtiger Kastrat versuchen, mit letzter Kraft eine Sinfonie der Selbstgeißelung zu vollbringen. Das rhythmische Fundament? Fehlanzeige. Es wirkt, als sei die Erfindung des Click-Tracks, ach was, des Metronoms, komplett an Vampire Weekend vorbeigegangen. Streckenweise klingt es, als hätte man die Musiker in getrennte Räume gesetzt und ihnen verschiedene Takte und Tonarten zugeworfen. Bass und Schlagzeug haben die diplomatischen Beziehungen beendet. Gitarren und Piano befinden sich in offener Feldschlacht. Und darüber liegt ein Gesang, der sich anhört, als würde er verzweifelt versuchen, aus diesem musikalischen Chaos auszubrechen. Und dann gibt es Momente, die für eine halbe Sekunde grandios klingen. Harmonische Ansätze, die einem Hoffnung machen, dass sich alles zusammenfügt. Aber nein, genau dann bricht die Band alles quietschend und kreischend wieder auseinander, als sei Chaos ihr erklärtes Ziel. Und als wäre das musikalische Chaos nicht genug, offenbaren die Texte leider auch keinen emotionalen Halt. Die angeblich tiefgründigen Lyrics klingen wie eine Mischung aus esoterischer Lebensberatung und bedeutungslosem Nonsens. Ich spüre keinen emotionalen Kern, nur aufgesetzte Selbstgefälligkeit, die sich hinter pseudo-intellektuellem Geschwafel versteckt. Während ich mich durch die Tracks quäle, wünsche ich mir immer wieder, jemand hätte den Mut gehabt, diese Songs einfach im Proberaum zu lassen. Stattdessen wurden sie der Welt in der Form eines Albums aufgedrängt, das anstrengend, nervig und schlichtweg schwer zu ertragen ist. Der einzige Moment, der mich fast versöhnt, ist der Rausschmeißer Hope. Hier gibt es tatsächlich für einen kurzen Moment so etwas wie Struktur und Harmonie. Doch nach 40 Minuten musikalischer Folter ist das einfach zu wenig, zu spät. Vielleicht ist Only God Was Above Us auf seine Weise innovativ. aber diese chaotische Experimentierfreude wirkt mehr verstörend als erhellend. Vielleicht sollten Vampire Weekend einfach mal in die Sonne treten. Ich bin da offen dran gegangen. Und ich habe auch immer mal wieder kurz gedacht,
Das ist
Gen X Cops hat Potenzial. Wie hieß noch zwei Songs vor Gen X Cops? Auch Potenzial. Aber jedes Mal reißen sie es ein. Da ist dann wirklich für wenige Sekunden ist da so eine geile Hook drin. Und dann kommt wieder dieses verstimmte Klavier oder diese verstimmte Gitarre oder dieser syncopated Style.
Ich stimme dir zu. Es ist eine Schicht. Es ist wie eine Lasagne.
Hackfleisch, Bechamel, Tomaten, Scheiße, Hackfleisch, Bechamel, Tomaten, Reiszwecken. Entschuldigung.
Ich würde vielleicht die Scheiße wegnehmen. Dann würde ich es verstehen. Aber die Reiszwecken würde ich vielleicht sogar drin lassen.
Extra Crunch.
Nee, ich würde diese Lasagne nicht essen, aber ich würde sie mir anhören. Hä? Gibt das Sinn? Nein, es ist also, was ich nur sagen will, es ist, also diese Dissonanz ist halt irgendwie schon im Wechsel mit Harmonie, beziehungsweise die Harmonie, der Harmonie-Layer auf dem Album ist halt da. Theoretisch könntest du das Album von der Dissonanz abkoppeln. Also du hättest dann ein verdammt gutes harmonisches Album. So, aber ich finde, diese Dissonanz macht es nochmal einen Ticken besser sogar.
Boah, ja.
Aber das ist der Sadomaso Markus in mir.
Der Maso. Maso Markus.
Maso meine ich.
Maso Markus.
Entschuldigung, nicht Sado, stimmt. Aber das ist. Nee,
Sado ist hier Vampire Weekend.
Nee, das ist, es ist halt so wirklich, ja, es ist eine Frage von wegen, kann man Dissonanzen ertragen? Also, und steht man auf kaputte Synthesizer?
Ich hab genug kognitive Dissonanz, da brauche ich nicht noch akustische. Mach sowas bitte nie wieder.
Ich habe die Musik nicht geschrieben, sorry.
Ja, ich habe nur Befehle ausgeführt. Sagen sie immer. okay, also ja, also wie Mach gesagt,
ich nicht zum Politikum.
Ich finde den Rausschmeißer Hope, den finde ich tatsächlich so, der ist halt sehr lang, 7 Minuten und die letzten ab Minute 4 ist das schon solide. Also da, das ist so das.
Okay. Aber auch da geht's Richtung, also ab Minute 4 bis 7 wird dann so langsam mal wieder so die Dissonanzschraube hochgedreht.
Ja.
Wir Daumenschrauben.
Ja. Aber ich muss auch sagen, ich kannte von Vampire Weekend tatsächlich immer nur diesen einen Song A-Punk. Den finde ich halt catchy, ne? Der ist halt so, ja, ist cool, ist ein bisschen hektisch, ein bisschen weird. Den fand ich immer cool und ich hab dann immer gedacht, so, ja gut, wenn der Rest der Musik auch so ist, dann wird das schon okay sein, aber ja, nee.
Nee, alles gut. Also, es muss ja auch Dissonanzen bei den Kritikern geben. Spaß.
So, ja. Okay. Ja, dann lass mich mal raten, was auf der, du hattest Mighty Mighty Bostons, Guano Apes und,
Und was hatte ich denn noch? Nein, Spaß. Ich hatte noch Alligator.
Alligator. Ja. Oh. Boah. Ja, wahrscheinlich hast du Alligator auf der 3.
Mm-mm.
Dann.
Nee.
Okay. Ich finde die Bostons halt richtig, richtig gut. Ich habe das Album jetzt auch super oft nochmal gehört, weil es auch so kurz. Ja, der Sänger hat zwischenzeitlich den Verstand verloren. Das ist ärgerlich, aber das kann man ja nicht der Musik von vor 30 Jahren anlasten. Ah, Guano Apes und, ja. Nee, dann sag ich, du hast die Guano Apes auf der 3.
Nein. Ich habe die Mighty Mighty Boss-Stones auf der 3.
Okay.
Also, ja, also Mighty Mighty Boss-Stones, let's face it, it's on the 3. So, also, erstmal zur Bandbio. The Mighty Mighty Boss-Stones war eine US-amerikanische Ska-Punk-Band aus Boston, Massachusetts, die 1983 gegründet wurde. Die Band war maßgeblich daran beteiligt, die dritte Ska-Wave zu definieren. So viele Waves, krass. Die Ska-Musik mit Hardcore-Punk und Rock-Elementen vermischte. Die Boss-Stones gelten als Pioniere des Genres Ska-Core. Die Band veröffentlichte 1989 ihr Debütalbum Devil's Night Out und wurde in den frühen 1990er Jahren für ihren energiegeladenen Sound und ihre unverwechselbare Kombination aus Blasinstrumenten und verzerrten Gitarren bekannt. Ihr kommerzieller Durchbruch kam 1997 mit dem Album Let's Face It und der Single The Impression That I Get, die international Aufmerksamkeit erlangte und zu einem der größten Hits der Band wurde. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichten die Boss-Stones 10 Studioalben und waren für ihren charakteristischen Look bekannt, insbesondere durch den Frontmann Dickie Barrett und seine markante Stimme. Die Band engagierte sich oft für soziale und politische Themen und war ein fester Bestandteil der Musikszene in Boston. Nach mehreren Trennungen und Wiedervereinigungen gab die Band im Januar 2022 ihre endgültige Auflösung bekannt. Trotz ihres Abschieds bleibt der Einfluss der Mighty Mighty Boss-Stones auf die Ska-Punk-Szene unvergessen und sie gelten bis heute als eine der einflussreichsten Bands ihres Genres. Nun zu den Kurzfacts. Erscheinungsdatum ist der 11. März 1997. Das Label ist Mercury Records. Aufnahmestudio ist das Studio D in Sausalito, Kalifornien. Aufnahmezeitraum ist 1996. Laufzeit ist 32 Minuten 33 Sekunden. Genre Ska-Punk und Ska-Core. Verkaufszahlen über 1 Million verkaufte Exemplare. Das heißt Platin-Status in den USA. Und das kommen wir wieder zu dieser wunderbaren Abkürzung. Auszeichnungen Platin in USA, RIAA, was war das nochmal genau?
Record Industry Association of America.
Ja, ich glaube, der
Verband der Plattenindustrie.
Ja, ich glaube, Trump wird die auch wieder absägen. Okay, gut. Brauchen wir nicht, können wir sparen. Also. Kritik.
Privat, aber egal.
Trotzdem kann man sperren. Not My Tempo. Ich heiße doch politisch heute, ne? Scheiße. Also, Not My Tempo, das kam mir leider.
That's not quite my tempo.
Not quite my tempo, genau. Das kam mir leider häufiger in den Sinn beim Hören dieses grundsoliden Ska-Albums. Es gibt hier wenig zu hassen, aber auch wenig herauszustellen. Die Melodien stimmen. Die Stimmung stimmt. Ja, das Album macht ordentlich Laune über die Laufzeit. Die Band sorgt dafür, dass der Flow in seinen fast 35 Minuten niemals abreißt. Die Stimme des Sängers geht mir nicht auf den Sack, ist wunderbar okay. Ich kann diesem kleinen Ska-Kleinod vielleicht noch vorwerfen, dass es einfach zu beliebig klingt und irgendwie sämtliche Eckenkanten und somit sämtliche Hooks fehlen. Bin ich jetzt allergisch gegen gute Laune-Musik? Nö. Hat mein Ohr einen Lotus-Effekt bei Ska-Musik? Ich glaube nicht. Ist Ska-Musik gar langweilig? Ich höre sie nicht so oft, aber finde zum Beispiel Madness nicht wirklich langweilig. Eher das Gegenteil. Würden die Mighty Mighty Boss-Stones manchmal etwas mehr aufdrehen, à la Ska-Punk, zum Beispiel wie Less Than Jake, dann wäre ich dabei. Wie ich eingangs sagte, not quite my tempo. Wer aber nur ansatzweise Ska-Musik mag, der hört da mal rein. Ja. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Wundert mich. Also ich finde, das Album ist sehr entloaded, wenn man so will. Also die ersten paar Songs sind gut, aber ich finde so die richtigen Kracher kommen nach hinten raus. Also Desensitized und wie heißt es, nicht That Bug Bit Me, sondern ich finde die letzten 3-4 Songs, die finde ich halt super geil. Das Royal Oil oder so finde ich auch so ein bisschen langweilig, aber an sich ist doch super cool.
Du hast
ja ein bisschen hart kritisiert.
Nee, aber ich fand es halt wirklich so, da dachte ich so, ja, irgendwie, ich dachte so, ich könnte, vielleicht habe ich auch zu sehr die erste Hälfte gehört, sag ich mal, oder so, oder reingehört. Und dann habe ich gedacht so, ich könnte jetzt, glaube ich, irgendein Ska-Punk-Album hören. Und also irgendwie habe ich gedacht, so, ich denke so, wo ist jetzt der Aha-Effekt? Wo ist die Band? So, wo ist ja, dieser
vielleicht. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass du es sozusagen jetzt irgendwie so spät gehört hast, weil an sich haben natürlich ganz viele darauf aufgebaut, also Less Than Jake, Mad Caddies, Catch 22, die wurden natürlich alle davon beeinflusst. Das ist halt so ein Proto-Ska-Punk-Album, ne? Also es steht ja auch irgendwie hier begründet,
aber Ska-Core. Aber dafür ist es mir zu wenig Punk. Also
es ist erst irgendwie
so ein bisschen laid back. Es ist so ein bisschen laid back und natürlich gibt's auch ein paar
Break So Easy, Never Mind Me, Desensitized, Break So Easily.
Number ja, okay, days, dann ist das hinten raus mal so ein bisschen mehr okay, mehr ab, aber es ist mir zu spät.
Hattest du schon Catch 22 im Glas?
Gute Frage. Also Catch 22 kenne ich nur in dem Film.
Ja, oder das Buch. Also darauf beziehen sie sich ja natürlich. Ist ja ein Catch 22 ist ja ein stehender Begriff in der
amerikanischen. Ich glaube, die hatte ich nicht oder vor langer, langer Zeit. Wir sind ja schon lange dabei. Heute ist der 50.
Übrigens. Genau. 50.
Folge. Ja. Hey ho.
Hey. Naja, gut, schade. Also ich hätte halt echt gedacht, dass dir das richtig gut gefällt. Aber weil ich finde die Stimme halt auch, es ist halt so sehr herausstechend, weil der Typ, ich weiß nicht, ob du das wusstest,
der war. Ja, die Stimme hat mir noch am meisten gefallen, also es klingt jetzt ein bisschen arschig. Nee, also alles hat mir gefallen. Es ist halt nur irgendwie, wenn alles so, ich sag mal, wenn denkt so, okay, das könnte ich jetzt wunderbar im Hintergrund hören und hab gute Laune, dann hat das Ding ja sein Ziel erreicht. Aber ich denke dann so, okay, das ist jetzt nicht das Ska-Album aller Zeiten, so von wegen, ich muss jetzt das Ska-Album immer hören. Nein, ich glaube, es gibt in diesem riesen Pool von Ska-Alben, glaube ich, noch viel zu entdecken. Ja. Und ich, also es ist so ein bisschen, ich habe auch gedacht, das muss ich noch loswerden. Ich habe gedacht, so, vielleicht ist es so ein Ding von wegen, wenn ich Jazz höre und du gibst mir ein Jazz-Album und ich höre dann, weil ich höre sehr selten Jazz. Und dann denkst du so, okay, das ist jetzt verdammt guter Jazz, aber ist es jetzt vielleicht ist es der Jazz oder ist es jetzt nur irgendein Jazz? So.
Ist es so. Ich denk, weiß so, nicht. Also, wenn es scheiße klingt, dann ist es Jazz. okay.
Whatever. Ich habe keine Ahnung. Hauptsache es gefällt.
Ich war auch keine Ahnung von Jazz.
Aber es ist für mich so, es ging in Richtung Kategorie Hintergrundmucke.
Also, gefällig. Aber
ja, gefällig. Ja,
genau. Okay, ja, gut. Okay, möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
Ja, also da ich finde beide Alben sehr, sehr gut. Also ich hatte auch auf dem Konzert von The Welshie Arms eine sehr, sehr gute Zeit nebenbei. Aber Perfect Circle ist schon mega geil. Also ich sag Welshie Arms.
Ja, das ist absolut richtig. Dann kommen wir erstmal zu Welshie Arms, der Band als solches. Welshie Arms ist eine US-amerikanische Blues-Rock-Band aus Cleveland, Ohio, gegründet im Jahr 2012. Die Band besteht aus Sam Getz, Gesang und Gitarre, Jimmy Weaver, Bass und Gesang, Mickey Gould, Schlagzeug, Bri Bryant, Gesang und John Bryant, Gesang. Der Bandname stammt aus einem Sketch der Comedy-Show Saturday Night Live. Ich konnte leider nicht rausfinden, welcher Sketch genau gemeint ist. Ihre musikalischen Einflüsse reichen von Jimi Hendrix über The Temptations bis zu Otis Redding und Howlin' Wolf. Seit ihrer Gründung schreiben, produzieren und nehmen sie ihre Musik in Cleveland auf. 2013 veröffentlichten Welshie Arms ihre erste EP Welcome, gefolgt von einer Cover-EP im Jahr 2014. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum erschien 2015. Der Durchbruch gelang ihnen 2017 mit der Single Legendary, die in verschiedenen Medien verwendet wurde, darunter der Film Power Rangers und die Serie Empire. Das Lied wurde in mehreren europäischen Ländern mit Platin ausgezeichnet und weltweit über 250 Millionen Mal gestreamt. 2018 folgte das Album No Place Is Home, das über 350 Millionen Streams verzeichnete. Während der Covid-19-Pandemie zog sich die Band in ein Farmhaus am Stadtrand von Cleveland zurück und arbeitete dort an ihrem Album Wasted Words and Bad Decisions, das 2023 veröffentlicht wurde. Die Musik von Wedgley Arms zeichnet sich durch eine Mischung aus Rock, Soul, Blues und Gospel aus. Ihre energiegeladenen Live-Auftritte brachten ihnen Auftritte bei renommierten Festivals wie Lollapalooza und Rock am Ring ein. Zudem wurden ihre Songs in verschiedenen Filmen, Serien und Werbekampagnen verwendet, was ihre internationale Bekanntheit weiter steigerte. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus verschiedenen Musikstilen und ihrer starken Verbindung zu ihrer Heimatstadt Cleveland hat sich Wedgley Arms einen festen Platz in der modernen Rockszene erarbeitet. Kurzfacts: Das Album ist erschienen am 25. Mai 2018 auf dem Label Position Music. Es dauert 50 Minuten und 17 Sekunden. Es wurde aufgenommen in Cleveland, Ohio zwischen 2017 und 2018. Verkaufszahlen sind keine Daten verfügbar, Auszeichnungen auch keine spezifischen Angaben bekannt. Review: Manchmal landet der Mainstream dann eben doch einen echten Volltreffer. Ich fange nochmal an.
Ich finde, das solltest du drin lassen.
Ja, natürlich lasse ich es drin. Manchmal landet der Mainstream dann eben doch einen echten Volltreffer. Ich gebe zu, Wedgley Arms war bis vor kurzem für mich ein unbeschriebenes Blatt. Was ist denn los? Ich kann weder Deutsch noch Englisch.
Was ist los?
Boah, Alter, soweit. Ich trinke mal einen Schluck und dann fange ich nochmal komplett an.
Ja, komm. Harte Arbeitswoche.
Aber echt, ey. So. Ich gebe zu, Wedgley Arms waren. Ich komm nicht mehr. Boah, was ist denn hier los? Ey, Gehirn, arbeite. Hallo, was ist denn? Arbeite mal, scheiß Gehirn. Ich hab noch gar nicht gekifft. Das wollte ich erst nach der Aufnahme machen. So, jetzt aber. Ich gebe zu, Wedgley Arms war bis vor kurzem für mich ein unbeschriebenes Blatt. Track 3, Sanctuary, kam mir vage bekannt vor. Doch spätestens bei Track 9 fiel der Groschen. Ach, die Band ist das. Legendary ist mir 2018 gefühlt überall begegnet und ich hätte diesen Song immer den Imagine Dragons zugeordnet. Tja, Irren ist menschlich. Legendary ist nicht nur ein Highlight des Albums, sondern ein verdammt guter Song, der zu Recht so erfolgreich war. Doch was mich wirklich begeistert, ist der Rest von No Place Is Home. Wedgley Arms klingen wie ein Bastardkind von The Killers und den bereits erwähnten Imagine Dragons. Und das meine ich als großes Kompliment. Da schwingt etwas von der Energie mit, die Brandon Flowers auf die Bühne bringt. Und gleichzeitig die Stadion-Hymnenhaftigkeit eines Rag-'n-Bone-Man. Tracks wie Indestructible und How High strotzen vor Kraft und souligen Vocals, während All For Us mich mit seinen bluesigen Gitarrenriffs gepackt hat. Die Mischung aus Blues, Rock, Soul und Pop fühlt sich an wie ein liebevoll zusammengestelltes Mixtape, das mich immer wieder überrascht. Was Wedgley Arms wirklich auszeichnet, ist diese Authentizität, die in jedem Song mitschwingt. Es ist kein glatt gebügelter Pop-Rock, sondern Musik, die nach echtem Schweiß, echter Leidenschaft und echten Instrumenten klingt. Die Vocals von Sam Getz haben dieses raue, ehrliche Timbre, das sich durch den Sound wie eine Seele zieht, und die Background-Vocals bringen eine Prise Gospel mit ins Spiel. No Place Is Home ist für mich der Beweis, dass richtig gute Popmusik auch abseits meiner sonstigen Vorlieben problemlos ans Trommelfell klopfen darf. Ein Album, das mit offenen Armen empfangen werden sollte, wie ein willkommenes Zuhause, in dem man sich sofort wohlfühlt.
Ja, dem stimme ich nur zu. Also es ist, und das ist live auch, kommt genauso rüber, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist wirklich sehr handgemacht, mit dem Herzen gemacht, verdammt ehrliche Musik.
Ja.
Also kann ich nur sagen, wer sich das mal geben will und mal reinhörte, macht das. Also ich hab die im Gloria gesehen, in Köln, okay. In der denkbar kleinsten Location. Gebäude 9, es wäre natürlich noch kleiner. Aber das war wirklich, Gebäude 9 ist super klein.
Ja, aber das so Gloria und Beton Gebäude 9 nehmen. Ja, aber das nimmt sich nicht viel.
Also ja, okay, jetzt, hast du recht.
Also, was weiß ich, lass ins Gloria 50 Leute mehr reinpassen, höchstens. Also,
ja, ja, okay, okay. Aber es war auf jeden Fall cooles Konzert und ja, also ich habe das zweite Album tatsächlich noch nicht gehört, muss ich mal reinhören. Ich wusste gar nicht, dass die ein zweites Album haben. Also, das hat tierisch lang gebraucht, bis die irgendwie mal irgendwas produziert haben, glaube ich, ein zweites.
Ja, es war halt wirklich dieses, ich kannte den Namen gar nicht und dann habe ich das halt gehört und wie gesagt, dieses Sanctuary, kenne ich irgendwoher, irgendein Film, irgendwas. Und ja, Legendary. Und wie gesagt, also hätte, wenn Legendary, wenn das im Radio lief, ich habe immer gedacht, das ist Imagine Dragons, weil das halt so super ähnlich ist, die Art zu singen und so. Aber immer so im Sinne, ja, das ist, ich habe immer gedacht so, ja, das ist der beste Song von Imagine Dragons. Also, ja, das liegt, weil es nicht Imagine Dragons ist.
Ja, Imagine Dragons, das kannst du mich mit jagen, verrückterweise. Also es ist so irgendwie.
Ich finde die auch nicht gut. Also Imagine Dragons finde ich sind so, ganz das ist schlimm. So eine Band ohne Eigenschaften. Also die
Richtung Coldplay.
Ja, genau. Also Imagine Dragons.
Ganz schlimm, ja.
Vereinen auf sich halt all das, was an Mainstream so oft nervt, so dass die, das ist halt so, die haben gar keinen eigenen Stil. Die laufen, man hat immer das Gefühl, die laufen immer irgendeinem Trend hinterher. Und den bringen sie dann, manchmal landen sie damit halt dann einen Treffer und das ist dann auch gut. Ja. Aber es ist halt oft mehr Glück als irgendwie kreativ und so. Und ja, wahrscheinlich haben die 3-4 Songs, die Imagine Dragons im selben Jahr nach Legendary veröffentlicht haben, haben sie wahrscheinlich dort geklaut, stilistisch. Und deswegen habe ich das so vor. Ja, aber irgendwie dieses, wie heißt der Song? Radioactive. Das ist so, ich finde,
das ja, ist gut, super, das kennt super man,
ähnlich. Ja.
Ja, whatever. Okay.
Okay, dann reden wir jetzt. Boah, das ist aber jetzt echt schwierig. Könnte Alligator dich überzeugt haben? Jetzt mit dem Nu-Metal-Einfluss. Weil so geil einzelne Songs von der Proud Like a God auch sind, auf das ganze Album ist jetzt auch nicht so perfekt, aber boah, das ist hart. Ich sage Alligator.
Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja. Ja, kommen wir mal zu Alligator Off. Also erstmal zum Alligator Band, ja gut, Künstler, ja, Alligator, bürgerlich, Lukas Strobel ist ein deutscher Musiker, Rapper, Sänger und Produzent, der am 28. September 1989 in Langen, Niedersachsen geboren wurde. Er ist bekannt für seinen einzigartigen Stil, der Hip-Hop, Rap und Elemente des deutschen Liedermacher-Genres kombiniert. Alligator ist für seine ironischen, satirischen und oft gesellschaftskritischen Texte bekannt. Er begann seine musikalische Karriere 2006 und gründete das fiktive Label Alligator, unter dem er sich sowohl als Rapper Kaliber 69 als auch als Produzent DJ Deagle darstellt. 2008 veröffentlichte er sein erstes Album Attentat. Der Durchbruch gelang ihm jedoch mit seinem dritten Studioalbum Triebwerke 2013, das die Hitsingle Willst du enthält und auf Platz 1 der deutschen Albumcharts landete. Seine Musik zeichnet sich durch scharfsinnige Beobachtungen und schwarzen Humor aus, oft verpackt in Storytelling und pointierte Wortspiele. Alligator ist außerdem Mitglied des Künstlerkollektivs Trailer Park, das für seine provokanten Texte und unkonventionellen Auftritte bekannt ist. Alligator hat im Laufe seiner Karriere mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht, darunter Musik ist keine Lösung 2015 und Schlaftabletten Rotwein 5, römisch 5, 2018. Hä? Er ist ein vielseitiger Künstler, der sich auch in Live-Performances durch seinen Einsatz von Gitarre und verschiedene Musikstile auszeichnet. Alligator bleibt eine unverwechselbare Stimme der deutschen Musikszene, die ernste Themen auf humorvolle Weise behandelt. Also, Kurzfacts. Erscheinungsdatum ist der 22. März 2024. Label ist Trailer Park. Aufnahmeort Nadelhorst Studio. Das klingt hart. Aufnahmezeitraum 2023. Laufzeit 41 Minuten und 12 Sekunden. Genre ist Crossover und Nu Metal. Auch Verkaufszahlen, Platz 1 der deutschen Albumcharts. Auszeichnungen bisher keine bekannt. Aber Off markiert einen stilistischen Wandel für Alligator, indem er Elemente des New Metal und Crossover integriert. Das Album enthält bemerkenswerte Kollaborationen mit Künstlern wie Fred Durst, den Guano Apes, Bowser und Tarek von KIZ. Die Single So raus mit Fred Durst wurde bereits im Dezember 2023 veröffentlicht. So, nun zu meiner Kritik. Wow, das hätte ich Alligator gar nicht so zugetraut. Er erfindet sich komplett neu. Okay, komplett ist vielleicht etwas übertrieben. Da ist immer noch der Hang zur linguistischen Akrobatik. Der Mann hat einfach Bock, die deutsche Sprache auseinanderzunehmen. Weitere Hobbys von Alligator sind Gesellschaftskritik in nahezu perfekte Texte zu gießen, was ich allerdings bei seinem 2013er Album Triebwerke noch nervig fand, war leider seine Stimme. Dafür kann er nur bedingt was. Das ist nun mal meine Meinung. Hier auf Off wird dieses vermeintliche Manko aber zu seinen Gunsten wunderbar kaschiert. Denn es wird geschrien und gegrowlt. Ja, richtig gehört. Das hier ist Alligators Metal-Album und es rockt derbe. Es ruht sich aber nicht auf Metal aus, sondern enthält Hip-Hop, Punk, Nu Metal, you name it. Vor allem aber zündet das Konzept. Es ist die Perspektive der Welt von ganz weit weg, zum Beispiel dem Mond, wie auf dem Cover inklusive Mittelfinger gen Erde. Dabei gibt es eine Menge an Gastslots zu bestaunen. Sandra Nasic von den Guano Apes, Fred Durst schaut auch nochmal vorbei, aber am meisten überzeugt hat mich der Track Weiße Zähne zusammen mit Bowser. Das ist musikalisch und textlich on point. Manche Lyrics sind mir dann doch zu drüber. Die Hypochonder-Hymne, es kratzt und der Egoman-Song Ich sind zwar pointiert und witzig, aber leider nur für einen Durchlauf. Dagegen ist das Metal-Cover des No Angel-Klassikers Daylight schon wieder Gold, auch wenn man merkt, dass Alligator rein stimmlich hier an seine Grenzen der Metal-Belastung kommt. Schließlich ist Off ein Album, das mich positiv überrascht hat und mehr Licht als Schatten enthält, jedoch leider kein Vollmond ist. Ein wölfisches Jaulen wird meiner Kehle hier leider nicht entrinnen.
Ja, aber freut mich, dass es dir gefallen hat. Also ja, also ich finde, ich finde es auch richtig geil. Also hat mich sehr gewundert, als ich es gehört habe, weil mir war immer klar, dass der Mann halt musikalisch in alle Richtungen interessiert ist. Mhm. Ist ja auch nach wie vor meine Meinung, dass man kein wirklich guter Musiker sein kann, wenn man nicht zumindest in alle Richtungen die Ohren offen hat. Man kann trotzdem natürlich ganz vieles zu Recht scheiße finden, aber wenn man sich per se irgendwelchen Genres verschließt, dann reduziert man damit sein eigenes Repertoire und seine eigene Kreativität. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so schockiert, dass er mal den Fuß in den Metal setzt. Aber dass es auch so gut funktioniert, davon war ich dann schon überrascht.
Ja, das
stimmt. Ich finde, das ist so witzig.
Ja, es ist auch ein richtig guter Song, also keine Frage. Ja. Ich hatte den sogar mal das Video mal auf YouTube geguckt, ja. als es rauskam. Ja. Nee, aber das fand ich auch gut. Überraschend natürlich auch. Ich muss sagen, was mich zu der 2 bewogen hat, ich meine, vielleicht hat man das auch rausgehört, dass halt manches zündet, manches nicht für mich. Aber grundsätzlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Hirnhälften irgendwie zu sehr tektonisch aneinander reiben. Irgendwie, also das Gefühl, nee, also vielleicht kannst du das verstehen. Also ich habe, wenn man rocken will, dann hat man irgendwie das, also wenn man richtig so abgehen will, wie weiß ich.
Dann hat man das Gefühl, dass der Stirnbalken zersägt wird, meinst du?
Nein, die Fontanelle. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Gehirnregionen. Es geht mehr darum, dass das, wenn ich jetzt rocken will, dann möchte ich wirklich so die Freiheit haben, so von wegen. Ich möchte einfach so Gehirn ausschalten. Ja, ich möchte einfach Gehirn ausschalten und abgehen, ja. Und mich nicht um Texte kümmern, die vermeintlich total, so weiß ich, gefühlt irgendwie Nobelpreis verdächtig sind.
Meinst also Pulitzer.
Oder Pulitzer oder Grimme-Preis, also in dem Fall Grimme-Preis vielleicht. Meinetwegen Grimme-Preis, ja. Also vielleicht also ein bisschen zu hoch geschossen
ist. Wie heißt der irgendwas Bachmann-Preis?
Ingeborg, ja. Ingeborg. Die gute Ingeborg. Ja.
Ingeborg Bachmann-Preis, genau.
Ja. Oder weiß ich, Frankfurter Dingens.
Keule.
Weiß, die Keule des deutschen Buchhandels.
Nee. Die Keule des deutschen Buchhandels. Weißt du, wer die Keule des deutschen Buchhandels ist? Das ist so Marcel Reich-Ranitzky. Sie nannten ihn Keule.
Ja, wir haben uns hier versammelt
um Herrn Lukas, wie hieß er weiter, feierlich die Keule des deutschen Buchhandels.
Genau. Nein. Lukas Strobel kriegt heute die goldene Keule. Ja, okay.
Ey, aber
ich meine Fontanelle vibriert ganz hart gerade. Okay, gut.
Metal-Cortex. Also,
ja, das ist jetzt einfach zu viel. Also ich glaube, wir sollten jetzt abbrechen. Ich habe alles gesagt. I rest my case.
Okay, ja. Dann kommen wir nach der Keule zum Kreis.
Ja, genau. Ja, wunderbar.
Ah, ich bin König der Überleitung.
Perfekt.
Okay, ja, wir reden jetzt über A Perfect Circle. Und erstmal zur Band selber. A Perfect Circle ist eine US-amerikanische Rockband, die 1999 von Billy Howerdell und Maynard James Keenan gegründet wurde. Howerdell, ein ehemaliger Gitarrentechniker für Bands wie Tool und Nine Inch Nails, wollte eigene Musik machen und Keenan, bekannt als Sänger von Tool, bot an, als Sänger mitzuwirken. Die Band ist bekannt für ihren melodischen, düsteren Sound, der Einflüsse aus Alternative Rock, Progressive Rock und Metal vereint. Ihr Debütalbum Mère de Norme 2000 war ein kommerzieller Erfolg und erreichte Platz 4 der US-Charts. Songs wie Judith und Three Libras wurden zu Klassikern. Es folgten die Alben 13th Step 2003, ein Konzeptalbum über Sucht und Heilung, und Emotive 2004, das vor allem Coverversionen von politischen Songs enthält. Nach einer längeren Pause veröffentlichte die Band 2018 das Album Eat the Elephant, das neue musikalische Facetten zeigte und Kritiker überzeugte. Neben Keenan und Howerdell haben im Lauf der Jahre Musiker wie Paz Lynn-Chanton, James Iha, ex-Smashing Pumpkins, und Josh Fries, ex-Nine Inch Nails, die Band geprägt. A Perfect Circle ist bekannt für ihre atmosphärischen Live-Auftritte, bei denen Kunst und Musik verschmelzen. Die Band gilt als eine der herausragenden Formationen des Alternative Rock und überzeugt durch ihre Mischung aus emotionaler Tiefe, musikalischer Präzision und einer kompromisslosen künstlerischen Vision. Erscheinungsdatum 20. April 2018 bei BMG. Produziert wurde es von Dave Sardi. Es dauerte 57 Minuten. Und es landete auf Platz 3 in den US-Billboard-Charts. Auszeichnungen leider keine, aber positive Kritiken für musikalische Reife und erfolgreiche Rückkehr. Mein Review. Ich wusste natürlich, dass es A Perfect Circle gibt. Als großer Tool-Fan hat man ja zwangsläufig mitbekommen, was im musikalischen Dunstkreis von Maynard James Keenan passiert. Aber aktiv gehört? Nein, das hatte ich nie. Ein Fehler, wie sich jetzt herausstellt, denn mit Eat the Elephant ist mir ein echtes Meisterwerk durch die Finger gegangen. Beim ersten Hördurchlauf war ich ehrlich gesagt noch etwas ratlos. Ich fand das Album ganz okay, nicht schlecht, aber auch nichts, was mich sofort umgehauen hätte. Doch so schnell gebe ich natürlich nicht auf. Und das war die richtige Entscheidung. Beim zweiten Durchlauf habe ich mehr Nuancen entdeckt. Die subtile Dramatik, die warmen Melodien, den Raum, den sich die Songs nehmen. Und spätestens beim dritten Hören hat es Klick gemacht. Eat the Elephant ist keine flüchtige Liebe auf den ersten Blick, sondern eine tiefgehende, nachhaltige Beziehung. Was dieses Album so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie absolute Profis am Werk sind. Manager James Keenan hat endlich die Bühne, die ihm als Sänger zusteht. Während er bei Tool oft unter der Wucht der Musik begraben wird, steht seine Stimme hier klar im Fokus. Zerbrechlich, sehnsüchtig und gleichzeitig kraftvoll. Jeder Ton, jede Nuance ist durchdacht. Und dann sind da diese Details, die mich einfach umhauen. Die kalten, harten Synthesizer in Hourglass, die fast schon unheimlich wirken. Oder By and Down the River, das wie eine Hommage an Echo and the Bunnymen klingt. Ein Song, der dich langsam in seinen Bann zieht und nicht mehr loslässt. Das Album ist eine Mischung aus dunklem Artrock, atmosphärischem Pop und subtilen elektronischen Einflüssen. Unter der vordergründigen Einfachheit verbirgt sich ein facettenreiches Werk, das Zeit braucht, um sich zu entfalten. Aber genau das macht es so nachhaltig. Eat the Elephant ist nicht laut und brachial, sondern introvertiert, vielschichtig und am Ende einfach nur großartig. Liebe auf den dritten Blick. Und genau deshalb werde ich dieses Album noch lange lieben. Perfect Circle haben mir etwas geschaffen, das bleibt.
Sehr schön, freut mich. Ja, also es ist wirklich, es ist also ein Album, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich kenne das erste Album, das habe ich tatsächlich danach nochmal gehört. Also ich kannte Judas, was absoluter Supertrack ist irgendwie. Aber das Album liebe ich aufgrund der Atmosphäre. Es ist einfach eine krasse Atmosphäre. Diese Ruhe und diese, du hast das auch wunderschön ausgedrückt, wie hast du das gesagt, der Platz, die Musik,
was meinst du nicht?
Nee, einfach die Musik nimmt sich einfach genug Zeit oder genug Raum. Einfach
unter der vordergründigen Einfachheit verbirgt sich ein facettenreiches Werk, das Zeit braucht, um sich zu entfalten. Aber genau das macht es so nachhaltig. Meinst du das?
Nee, ich meine es einfach, dass da einfach Raum ist, also zur Entfaltung. Also das ist halt natürlich nicht so überfrachtet wie Tool, hast du auch gesagt. Aber ich finde einfach diese, es ist einfach auch komplett kohärent, man kann es so schön durchhören und es ist halt auch trotzdem überraschend mit teilweise auch ein bisschen Alternative Rock drin, dieses Thanks for the Fish und so und dieses Ding.
Ja, So Long and auch, Thanks for the Fish.
So geiler Track. Ja, so ein geiler Track mit Anlehnung an irgendwie den Kalten Krieg und sowas in den Lyrics und so. Das ist einfach nur geil. Und wegen atomare Bedrohung und sowas. Und ich finde einfach auch, die Stimme von Keenan kommt einfach großartig rüber. Das ist die, mein Gott, was der drauf hat. Das Piano ist so.
Ja, geil. Alles. Auch Gitarre ist fantastisch. Ich habe ich weiß gar nicht, ob es letzte Folge war oder habe ich ja nochmal gesagt, dass Keenan schon ein sehr guter Sänger ist, aber jetzt eigentlich gar nicht mal so geil. Also jetzt
geht's ums. Ja.
Draymond habe ich, glaube ich, meinte jedenfalls, wer ist der von Disturbed nochmal? Draymond?
Ja, Draymond, ja.
Draymond. Dass er ein besserer Sänger ist als Keenan. Ich würde, glaube ich, auch nach wie vor dabei bleiben. Mhm. Aber Keenan hat's auch schon richtig, richtig gut drauf. Also es ist echt krass. Ja, ja. Und natürlich, ich bin auch so rangegangen, ich hab das halt so gehört und gesagt, okay, es ist ja schon wirklich sehr anders als Tool. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, es ist ja auch komplett bekloppt, von dem Nebenprojekt zu erwarten, dass es genauso klingt wie das Hauptprojekt. Dafür machst du ja kein Nebenprojekt, das ist ja dumm. Deswegen ist es ja, also meine Erwartung ist da dann halt falsch. Es ist schon geil. Aber man muss auch sich drauf einlassen. Also das
ist jetzt nicht was so zum Zuhören. So, ist ein
Grower.
Das ist ein Grower, das stimmt. Ja. Ja, fein. Also freut mich sehr. Und man darf sich auch, also das nur nebenbei, man darf sich nicht vom Cover abschrecken. Also es ist ein Cover, was auch irgendwie so.
Aber das ist, ich glaube, das ist Keenan halt in Make-up und Perücke und allem und so, aber das ist ja, glaube ich.
Ich muss leider gestehen, ich baue so langsam meine Vinyl-Sammlung ab. Oh, also alle sagen jetzt bitte oh.
Ja, oh.
Nee, aber Spaß. Ja, aber ich hatte das Ding auf Vinyl und es auf der einen Seite, es war so ein Doppelcover quasi. Also auf der einen Seite ist halt Keenan, auf der anderen Seite ist dieser Howardell, also das sind die beiden Hauptköppe der Band. Und haben halt so eine Art Nosferatu-Make-up, wenn man das jetzt so vergleichen will mit dem aktuellen Film. Und irgendwie in der Hand halt so ein Herz, was aussieht wie ein Oktopus. Und das eine Herz ist halt rot und das andere Herz ist halt blau. So ein bisschen wie halt irgendwie hier sauerstoffgesättigtes Blut und das andere ist halt nicht, wie auch immer. Also das halt diese Anatomie-Gedönse. Ja, ist halt irgendwie eine Arzi-Fazi-Entscheidung. Sieht aber mega Gothic-mäßig aus und es könnte abschrecken, sagen wir mal so.
Aber es ist auch cool irgendwie.
Es ist auch irgendwie cool, ja.
Ich finde, es ist halt abstrakt genug, dass es jetzt nicht wirklich schockt, weil du ja schon irgendwie,
shocking.
Du denkst ja für keine zwei Sekunden, dass das halt irgendwie wirklich so ein Dämon ist oder irgendwelche Organe in der Hand ist, keine
Schönheit von. Von Albumcover, ne? Also das meine ich einfach. Na gut, okay, kommen wir zu einem auch nicht so schönen, auch nicht so schönen Albumcover nebenbei.
Das Cover ist merkwürdig, das ist mit der Ameise, ne?
Nee, das ist doch nicht. so ein irgendwie ganz komisch grünlich-gelblicher irgendwie so eine Vampirfledermaus.
Genau, auf dem zweiten Album war, glaube ich, die Ameise drauf.
Irgendwie.
Ich hasse, meine Tastatur ist so laut, ich muss es dann immer im Schnitt, muss ich stumm machen. Ja, genau, so eine Fledermaus. Ja, genau.
Ja gut, wie auch immer.
Weird.
Aber es geht nicht um die Cover. Genau. Also kommen wir zu Guano Apes, Proud Like a God von 1997. Nun zur Band-Bio. Also, Guano Apes ist eine deutsche Alternative Rock und Crossover Band, die 1994 in Göttingen gegründet wurde. Die Band besteht aus Sandra Nasic am Gesang, Henning Rümenap an der Gitarre,
Rümenap.
Stefan Ude am Bass und Dennis Poschwatter am Schlagzeug. Ihr unverwechselbarer Stil vereint Rock, Metal, Funk und Elemente aus dem Rap. Der Durchbruch gelang der Band 1996 mit dem Gewinn des Nachwuchswettbewerbs Local Heroes, der ihnen einen Plattenvertrag einbrachte. 1997 veröffentlichten sie ihr Debütalbum Proud Like a God, das Hits wie Open Your Eyes und Lords of the Boards enthält. Das Album erreichte in Deutschland Platinstatus und machte die Band international bekannt. In den folgenden Jahren veröffentlichten Guano Apes weitere erfolgreiche Alben, darunter Don't Give Me Names 2000 und Walking on a Thin Line 2003. Nach ihrer Auflösung im Jahr 2005 kehrten sie 2009 mit einem Comeback zurück und brachten 2011 das Album Bel Air heraus. Guano Apes sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und Sandra Nasics markante Stimme. Sie zählen zu den erfolgreichsten deutschen Rockbands und haben weltweit Fans gewonnen. Ihr musikalischer Einfluss reicht über die Grenzen Deutschlands hinaus und prägt bis heute die europäische Rockszene. Kurzfacts. Erscheinungsdatum ist der 6. Oktober 1997. Label ist Gun Records. Aufnahmeort ist das Horus Sound Studio in Hannover. Aufnahmezeitraum ist 1996, Laufzeit ist 46 Minuten und 48 Sekunden. Genre ist, wie ich schon gesagt habe, Alternative Rock Crossover. Verkaufszahlen über 3 Millionen verkaufte Exemplare weltweit, Platin in Deutschland und der Schweiz. Auszeichnungen, Platinstatus in Deutschland. Das Album Proud Like a God war der internationale Durchbruch für Guano Apes und enthält die bekannten Single Open Your Eyes und Lost the Boards. Es prägte die europäische Alternative Rock Szene der späten 1990er Jahre. Also, nun zu meiner Kritik. Was für eine Zeitreise. 1997 ist lange zurück. Und ja, ich habe Proud Like a God von den Guano Apes noch nie in Gänze gehört. Bis jetzt. Der Opener Open Your Eyes ist als Single natürlich bekannt, knallt aber nach 28 Jahren immer noch wunderbar die Gehörknöchel weg. Diese kraftvollen Rockriffs gepaart mit Sandra Nasics Stimme ziehen einfach in den Bann. Überhaupt ist Sandra Nasics Stimme so markant, voller Energie und Überraschungen, dass es eine reine Freude ist. Ich spüre, dass da eine Band ein Debüt hinlegen wollte, das auch musikalisch nicht direkt einzuordnen weiß. Klar gibt es hier und dort Versatzstücke der Größen aus der Crossover-Szene zu hören. Hier ein Sprengsel Peppers, dort ein ganzer Pinselstrich Faith No More. Aber immer bleibt das Gefühl, dass hier etwas Eigenes kreiert wird. Von wegen Guano Apes, übersetzt heißt das ja in etwa die Nachäffer. Jeder Track auf dem Album hat seine eigene Dynamik und Intensität, die mich immer wieder überraschte. Die Energie und Kreativität, die in jedem Song steckt, ist einfach ansteckend. Ein Track wie Rain ist eine wunderschöne Powerballade und es ist mir hier völlig schnurz, ob die Lyrics wirklich Sinn machen bzw. was sie bedeuten. Emotional kommt das Ding bei mir einfach an. Ebenso Lords of the Born, was die Band beim völligen Freidrehen zeigt. Es macht einfach Spaß, bei Schwachsinnstexten und Riffs so hart wie Ebenholzbretter im Gesicht abzuzappeln und zu poken. Ich weiß noch, dass die Guano Apes als eine der wenigen deutschen Bands bei den MTV Europe Awards auftreten durften und mehr als ablieferten. Der Drummer hat sich sogar, wenn ich mich recht entsinne, die Spitze seiner Hi-Hat in die Schulter gebohrt. Als er am Ende des Songs vermutlich Open Your Eyes ins Drumkit jumpte, ist es dann passiert. Ein Aha-Moment und ein Ouch-Moment, der im Gedächtnis bleibt. Aber besteht das Album jetzt nicht nur den ersten Platz dieses kleinen Glas-Contests, sondern auch den Test of Time. Ich kann nur sagen, oh ja, die Produktion ist ordentlich und passt sich diesem Chamäleon eines Albums gerne an. Bei aller Verspieltheit und Vielschichtigkeit ist es absolut kurzweilig geraten. Hört euch dieses Brett durchaus mal an, da gibt es sehr viel zu entdecken.
Ja, freut mich sehr. Ich habe das Album auch, ich hatte leider keine Zeit, es nochmal zu hören. Ich habe es bestimmt auch seit 20 Jahren oder so nicht mehr in Gänze gehört. Open Your Eyes habe ich parat, Maria und Rain, Lords of the Balls natürlich.
Maria ist auch ein sehr geiler Track nebenbei, aber
ja. Scapegoat habe ich, glaube ich, auch noch relativ präsent, aber bei den anderen, ich lese hier die Titel, We Use the Pain, boah, keine Ahnung. Never Born, keine Ahnung. Aber ich habe es halt auf hammergeiles Album in Erinnerung. Ich finde das zweite Album, das Don't Give Me Names, ist auch super gut. Okay. Ist ein bisschen zu lang, aber das ist auch fantastisch. Hier Big in Japan, No Speech, Living in a Lie ist
da. Ja, No Speech sagt mir auch was, ja.
Ja, No Speech. Big in Japan war, glaube ich, ein Cover.
Das ist ein Cover.
Von AlphaVille oder
AlphaVille,
so?
AlphaVille, ja.
Ja. Aber das zweite Album ist auch fantastisch, dritte Album ist, ne? Aber, ich find's super geil, aber es ist leider auch, das ist so ein Debüt, das halt so richtig nie wieder erreicht wurde. Aber, ja. Ich sag mal so, das trifft ja auf zumindest eines der großen Vorbilder auch zu. Rage Against the Machine haben ihr Debüt auch nie wieder erreicht.
Ja, okay. Es ist auch nochmal, also das hätte ich jetzt nicht mit Rage Against the Machine verglichen, so von der vom Härtegrad so, ne? Also es ist jetzt schon, hat gute Bretter so und gute Riffs, aber ich hätte es wirklich eher mit Faith No More verglichen. Also auch von dem.
Lords of the Boards finde ich schon sehr ragig, wenn man will.
Ja, okay, ja, stimmt.
Und Scapegoat, soweit ich weiß auch. Aber klar, wie du ja eben auch gesagt hast, die sind halt kein typischer Rip-Off, ne? Also die sind.
Nee, es ist kein Rip-Off, ne?
Ja, auch bei den H-Blocks festgestellt haben. Es ist eigentlich paradox, dass im Prinzip die, ganz vieles, was dann später zu New Metal wurde, irgendwie im Deutschland der mittleren und späten 90er schon so ein Riesending war. Das ist halt wirklich merkwürdig. Da ist auf jeden Fall was Eigenes
definitiv
dabei geblieben. Also, aber ich würde als Einflüsse definitiv auch noch Rage Against the Machine sehen. Man müsste sie fragen, um es zu erfahren.
Es gab auch einige Songs auch im späteren Verlauf des Albums, die so Richtung Metal gehen oder beziehungsweise Metal-Crossover. Ja, klar, dann kann man natürlich auch Rage dann irgendwie vergleichen, aber ja, also ja. Irgendwann war es mir auch egal zu vergleichen. einfach höher. So.
Ja. Nee, ja, freut mich. Dann
an die Gläser.
Gläser, unser wichtigster Mitarbeiter.
Ja. Weil wir haben ja noch Zettel, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir mit Folge 50 jetzt hier.
Nee, also wir haben, also ich würde mal sagen,
die Fanfaren.
Hier sind mindestens noch 10, eher 20 Folgen drin in dem Zettel, in dem Glas. Ich ziehe mal zuerst, weil du hast ja als letzter vorgestellt.
Genau.
So, ich habe hier Wolf Alice, Blue Weekend.
Ja, stimmt.
Ich glaube, das kenne ich. Also Wolf Alice habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das ist gut, glaube ich.
Okay, ja, ich habe jetzt auch eine Band, die ich nicht kenne, also die ich jetzt nicht kenne. Set Your Sails Enough.
Ja.
Also Set Your Sails. Ja.
Ja.
Also es war ein sehr vielsagendes.
Ja, das Album ist super. Das Album ist wirklich gut. Es ist ein richtig gutes Hardcore-Album. Es ist nur leider ein bisschen schade, was aus der Band im späteren Verlauf geworden ist. Aber es ist jetzt nichts Politisches oder so. Es sind jetzt keine Nazis geworden. Aber die Band, so wie sie da auf dem Album zu hören ist, existiert faktisch nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade. Aber das Album ist gut. Es ist
halt aber dafür Hardcore. Gibt's ja die Konserve. Dafür gibt's ja ein Album.
Genau. So, dann ziehe ich mal das nächste. So. Danger Mouse and Black Thought Cheat Codes.
Oh.
Danger Mouse ist ja eigentlich da steckt ja eigentlich Qualität immer drin.
Ja.
Also, ich kenne, also alles, was ich bewusst von Danger Mouse kenne, finde ich, glaube ich, sehr geil. Aber
ja, Black Thought
ist auch aus hier mega. Dingsbums. Silo, also das Projekt, da singt Silo Green. Wie heißen die nochmal?
Ich komme jetzt nicht drauf.
Irgendwas.
Ich habe gerade einen Hänger.
Gnarls Barkley?
Ja, Gnarls Barkley, danke schön.
Gnarls Barkley sind doch Danger Mouse und CeeLo Green, oder?
Ja, genau.
Okay, das war Gnarls Barkley, finde ich super. Okay, was hast du noch?
Ich habe Billy Joel, Stormfront.
Oh, sehr schön. Klassiker.
Ich muss mich jetzt auch mal outen. Ich habe noch nie ein Billy Joel-Album gehört. Das wird sich jetzt ändern.
Ja, wird's mal Zeit. Du kennst We Didn't
Start the Fire. Ja, natürlich.
Das ist die Hitsingle von dem Album.
Ach so, ja. Okay.
Ja. Okay, dann habe ich hier zuletzt Pixies, Doggerel.
Ja, das ist das vorletzte, glaube ich, vorletzte Album. Ja.
Okay. Ich hatte mal die Base im Glas. Das fand ich, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube nicht.
Aber die Baser ist der Song, ne?
Die Baser ist der Song, das war Doolittle, hattest du.
Okay. Doolittle. Gut, was hast du noch?
Oh, interessant. Lady Gaga, The Fame.
Sehr gut. Ja. Ich sage ja, manchmal landet der Mainstream.
Manchmal muss es Pop sein. Ja, das ist doch geil.
Also
ist doch mal schön. Nicht immer nur Hardcore.
Ja gut, du hast ein Hardcore-Album, aber das ist ein geiler Mix. Billy Joel, Lady Gaga.
ich liebe es. Ich liebe das jetzt schon. Also, okay, was hast du jetzt nochmal? Sag nochmal.
Ich habe Danger Mouse.
And genau.
Black Thought Cheat Codes, dann hatte ich noch Wolf Alice, Blue Weekend und
auch nicht schlecht, ja. Sehr gut.
Pixies Doggerel.
Ja, ist eine gute Mischung.
Ja, gut. Okay, ja, dann viel Spaß beim Musikhören, dir, aber auch unseren Zuhörern.
Dir auch, ja.
Ich bin super müde, ich will ins Bett und weil ich muss, also nee, morgen ist Altweiber, das heißt, morgen kann ich sogar ausschlafen, aber am Freitag muss ich wieder zur Schule, Berufsschule, Umschulung, Kurs, wie man es nennt, wie man es immer nennt. Ja. Und 6:30 Uhr aufstehen ist nicht meine Zeit, also ich muss auch mal nachgucken, das verstößt auch garantiert gegen die Genfer Konvention, irgendwas
das steht auch irgendwo im Grundgesetz, ne, irgendwas. Aber du bist auch kein Kaffeetrinker, ne, das ist ganz schlimm.
Nee, also ich weiß nicht, irgendwie wer Menschen zwingt, vor 6.30 Uhr aufzustehen, wird mit nicht weniger als 7 Knutenschlägen bestraft oder so.
Was ist denn dein deine Go-To-Drug, um irgendwie wach zu werden?
Schlaf.
Oder Eis-Bucket-Challenge?
Eis-Bucket-Challenge, genau. Was machst du? Nein, also ist tatsächlich, also Koffein wirkt halt schlichtweg bei mir einfach nicht. Also es hat, wegen neurotypisch ADHS, ne? Also Koffein dockt bei mir halt nicht so richtig an, beziehungsweise es wirkt halt super schwach. Also tatsächlich, wenn ich wach werden muss, dann pfeife ich mir so einen Energy-Drink rein. Aber also hier Monster Energy oder so, aber der macht dann halt auch nicht nur wach wegen dem Koffein, sondern in erster Linie das, was da wach macht, ist, glaube ich, der Zucker und vielleicht ein bisschen das Taurin und das Guarana, könnte sein, dass das irgendwie, aber nur Koffein macht mich nicht wirklich wach. Also ich könnte, wenn ich wollte, so eine Tasse Kaffee trinken und schlafen. Also es wirkt einfach nicht.
Okay.
Es gibt aber noch krassere Fälle. Also ich kenne auch Leute mit ADHS, die tatsächlich von Koffein müde werden. So ist es bei mir zum Glück nicht. Also das ist die müssen aufpassen, weil Koffein ist halt in super vielem so drin und dann kannst du ja nicht Auto fahren oder so. okay. Aber sonst nee. Kaffee ist nee.
Sonst,
ich mag auch den Geschmack einfach nicht.
Der alte Klassiker Streichhölzer.
Ja, genau. Die Augenlider. Alles, was ich über die Welt weiß, hat mir Familie Feuerstein beigebracht.
Genau.
Okay.
So alt ist der Gag schon, ja, gut.
Okay. Mindestens.
Ja.
Ich glaube, den Gag gibt es, dass es Streichhölzer gibt.
Ach Mensch, ich werde alt, ey. Okay, dann.
Beide. Jo. Erzählt unseren Freunden von uns, teilt den Podcast, lasst mal einen Kommentar da, folgt uns auf Instagram, kommt zu meiner Comedy-Show. Zu der We Still Believe Party und wählt bitte weniger Nazis.
Die Wahl kann man ja reklamieren.
Gemeinsam wuppen wir das mit dem Weltuntergang schon.
Perfekt, machen wir.
Tschüss.
Ciao.